Essen, Trinken, Reden. Heute mit einem Gast aus weit, weit weg, aus Amerika ist sie angereist. Extra für mich, gell? Liebe Nadine Brandl.
Nur für dich.
Wäre schön, aber nein, ich weiß natürlich, dass es nicht so ist. Du kommst der Familie wegen zurück nach Österreich, aber bist im Moment sesshaft in Amerika.
Genau.
Und viele Sportler oder viele Sportinteressierte werden dich sicherlich kennen, aber für die, die überhaupt keine Ahnung haben, wer da vor mir sitzt, du bist eine ehemalige Synchronschwimmerin, zweifache Olympiateilnehmerin, hast viele gute Platzierungen bei internationalen Meisterschaften geschafft und hast aber jetzt einen sehr tollen Erfolg auch zu verbuchen, denn du hast in Amerika bei einer sehr großen Show mitwirken dürfen in Las Vegas. Schön, dass du da bist.
Danke für das charmante Intro.
Sehr gerne, ja. Jetzt gleich einmal vorweg, wie war die Einreise nach Österreich mit Corona, mit den Maßnahmen? Wie ist es so gelaufen? Kannst du das kurz schildern?
Ja, es war relativ unproblematisch für mich. Ich habe gewusst, also ich war noch rechtzeitig im Dezember da, weil sie haben ja ab 19. eingeführt, dass man auf jeden Fall 5 Tage in Quarantäne muss und sich dann erst freitesten kann. Und ich bin Anfang Dezember eingereist und da war es noch so, dass wenn man einen negativen Test hat, der nicht älter ist als 72 Stunden, dann passt das mit der Einreise. Und das ist sich ganz gut ausgegangen, weil hätte geplant gehabt, dann einen Montag zu fliegen, habe mich am Sonntag testen lassen. Dann ist mir der Flug aber noch gestrichen worden, also habe
Nein.
es ein bisschen hin und her gehabt und bin dann einen Tag später geflogen und da war zum Glück mein Testergebnis eh noch gültig. Aber ansonsten relativ unproblematisch bei der Einreise haben sie dann kontrolliert, man hat das Ergebnis vorweisen müssen und damit hat dann alles gepasst und ich habe auch nicht in Quarantäne müssen.
Sehr gut. Und wie ist das im Flieger? Sitzt man da mit Maske?
Ja, du musst
Schon,
überall die ganze
ja.
Zeit, also am Flughafen und auch im Flug ist
Permanent
andauernd
Maskenpflicht.
Maske,
Ja.
genau, ja.
Und unangenehm oder man gewöhnt sich dann daran, weil es ist doch ein längerer Flug von Amerika nach Österreich, nach Wien.
Genau, ich muss sagen, mich stört es eigentlich nicht so. Ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Für mich ist halt so, das sind die Regeln und das gehört halt jetzt zum Fliegen dazu. Und darum macht man das. Man sieht es ja natürlich immer wieder, wo manche die Maske runternehmen oder sie nicht ganz über der Nase haben, gell, und dann werden die halt ständig von den Stewardessen darauf hingewiesen. Aber ansonsten ist das halt jetzt unsere neue Normalität.
Findest du, dass in Amerika damit besser umgegangen wird mit den Maßnahmen? Sind die vielleicht, weiß ich nicht, engagierter oder machen die das einfach, weil man ihnen sagt, weil bei uns ist schon, da wird demonstriert und dann gibt es schon ein bisschen so Gegenwind. Gibt es das in Amerika auch
Den
fühlbar?
gibt es in Amerika auch. Also die Stimmen werden schon auch laut. Ich muss sagen, alles, was ich so mitbekommen habe, weiß ich selber auch mittlerweile nur aus den Medien, weil in der Zeit, wo ich jetzt auch noch in Las Vegas war, bin ich auch nicht irgendwie durch die Straßen gezogen und habe mal angeschaut, was alle anderen so machen, sondern habe die Nachrichten verfolgt, habe geschaut, was ist für mich relevant. Und die Diskussion gibt es überall auf der Welt. Es gibt ein paar, die das befürworten und sagen, es ist nicht streng genug. Es gibt ein paar, die sagen, bitte, das ist ein kompletter Blödsinn, machen wir alles auf. Die Meinungen gehen wie bei vielen Themen im Leben auseinander. Und so gesehen findet man beides. Es ist aber auch in Amerika so, dass du ohne Maske nicht in die Geschäfte darfst.
Was eh
Und
gut
das
ist, das
war
ist ja
eine Zeit
eigentlich
lang war ich
sinnvoll.
überrascht, genau.
Ja.
Eine Zeit lang war ich überrascht, weil es eben in Österreich so war, dass du die Maske nur in, ich glaube, was waren es, Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Banken brauchst. Und da haben wir in Las Vegas ständig überall Maskenpflicht gehabt. Aber mittlerweile ist es auch da wieder so. Also,
Ja, also.
kommt eh überall
Es
dann
gleicht
aufs
sich an.
Gleiche.
Ja, das stimmt,
Was
ja.
mir aufgefallen ist, ist, dass bei uns die Maßnahmen viel später begonnen haben, wie es letztes Jahr so mit dem März angefangen hat und Österreich in den Lockdown gegangen ist, hat bei uns vieles ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, weil da vielleicht auch die Amerikaner ein bisschen freiheitsorientierter sind, was ihre Rechte betrifft und wie sie halt machen können, was sie wollen. War dann aber auch immer so, dass das, was in Europa passiert ist, bei uns dann auch angekommen ist.
Oder es lag halt auch an dem damaligen Präsidenten,
Ja,
der ja
es ist
noch.
sowieso,
Genau.
das ist sowieso ganz eigen und schwierig,
Ist
aber.
aber schon auch, wenn man so jung ist wie du bist jetzt 30, ja, dann ist man in einem fernen Land und dann bricht so eine Pandemie aus, man ist weit weg von der Familie. ist schon sehr eigentümlich, oder? Ist schon sehr unangenehm, oder nicht?
Ja, also es gibt eine ganz interessante Geschichte dazu, oder abenteuerliche, weil wie alles angefangen hat, habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert. Und meine ganze Familie war für meinen Geburtstag in Las Vegas.
Wahnsinn.
Und wir haben den Stress dann gehabt, dass wir alle rechtzeitig...
Stimmt, du hast im März Geburtstag.
Genau, ja, am 11. Ja, März. Ja. Und das war auch... Es ist alles zusammengefallen. Man kann im Prinzip sagen, ich habe mit dem letzten Tag von meinem 29. Lebensjahr meine letzte Show gehabt. Mhm. Am nächsten Tag war unser Wochenende in der Show, also am Mittwoch,
ja,
Geburtstag gefeiert. Und am Freitag ist dann schon die Travel Ban vom Trump erlassen worden, wo er gesagt hat, keine Europäer dürfen mehr nach Amerika rein.
Mhm. Aber raus durften sie sofort
raus
wieder,
deine
Familie
wieder
konnte wieder nach Hause.
Aber wir haben dann schon noch Flüge umgebucht, es sind ein paar abgesagt worden. Eine Freundin war eben auch noch für den Geburtstag da, die hat dann wirklich Schwierigkeiten gehabt, die Fluglinien zu erreichen, mhm, den Flieger noch zu erwischen. Also das war so, wo es wirklich mühsam war, wo die Fluglinien von einem Moment auf den anderen verschwunden sind, wo du bei den Telefon-Hotlines nicht durchgekommen bist.
Mein Ausnahmezustand.
Jawohl.
Ja.
Und sie hat, ich meine, das Gute war, sie war jetzt nicht im Ausland und hat in einem Hotel gewohnt, wo du dann auch jede Nacht zahlen musst, sondern ich habe ihr eh gesagt, du, im allergrößten Notfall bleibst du einfach bei mir, gell?
Mhm,
aber das geht ja auch nicht. Sie hat ja auch dann von zu Hause gearbeitet oder musste eben in die Arbeit zurück und hat ihren Job und hat ihr Leben.
Mhm.
Aber war auf jeden Fall aufregend und wir sind in der Zeit, glaube ich, fast jeden Tag ein bis zweimal zum Flughafen gefahren. Entweder um jemanden abzugeben und nach Hause zu schicken oder
zu schauen, was Sache ist.
Genau, oder um jemanden zu finden, der das mit den Flügen regelt, weil telefonisch niemand erreichbar war oder das online auch fast unmöglich war. Und ich glaube, sie hat dann letztendlich eher einen neuen Flug buchen müssen. Und ja, sind die alle dann am Ende nach Hause gekommen.
Aber
das lässt sich halt im Nachhinein von hinten sieht man das entspannt und währenddessen ist man halt ein bisschen nervöser manchmal, aber.
Ja, eine Extremsituation und dann ist man in Amerika und weiß auch, dass das Gesundheitssystem ja doch anders läuft als in Österreich.
Mhm.
Hat man da auch Sorge, was ist, wenn es mich erwischt? Wie geht man damit um? Ist das nicht auch so ein Thema gewesen oder ist es das noch?
Also ich muss sagen, es hat mich schon erwischt.
Okay.
Ich habe es dann tatsächlich auch im März gehabt noch.
Mhm.
In der Zeit war das so neu auch, dass die Symptome haben damals geheißen, man hat... ich glaube, Husten, Fieber, Sore Throat auf Englisch und eine Kurzatmigkeit.
Mhm.
Und ich habe nichts davon gehabt. Also ich bin wirklich komplett glimpflich davon gekommen, weil bei mir war es so, dass es sich angefühlt hat, fast ein bisschen grippig. Also wenn der Körper so ein bisschen Gliederschmerzen, gell?
Mhm.
Und mega Kopfschmerzen, die, wo auch schon ein paar andere berichtet haben, dass sie das so haben. Und habe weder Fieber gehabt, noch einen Husten gehabt, noch in der
Lunge. Also eigentlich symptomfrei, außer Kopfschmerzen.
Genau, die Kopfschmerzen waren massiv und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der oft Kopfweh hat. Also das ist mir schon aufgefallen, dass das eine ganz besondere Art von Kopfschmerzen war, die auch mit der Blickrichtung zusammengehangen ist. Also wenn ich schnell links, rechts geschaut habe, habe ich das Glück gehabt, mein Schädel explodiert.
Mhm.
Und das war nach zwei Tagen wieder vorbei. Ich habe in der Zeit auch versucht, also es waren zwei Sachen. Zum einen denkt man sich, okay, bildet man sich das jetzt ein, weil es ist gerade eine Pandemie und überall redet man von Corona und mache ich mich jetzt gerade damit wahnsinnig oder habe ich wirklich was? Und ich wollte mich dann testen lassen, aber damals waren die Kapazitäten einfach so gering, dass das gar nicht gegangen ist, also dass die überall ausgebucht waren. Und ich bin dann eine Woche später angerufen worden und wurde gefragt, jetzt hätten sie was frei, ob ich kommen wollen würde. Und da war dann alles schon, also mir ist wieder gut gegangen und ich habe dann gesagt, nein.
Aber woher weißt du dann, hast du so einen Antigen-Test gemacht?
Ich habe dann im Sommer, Monate später, einen Antikörpertest gemacht und da sind mir die Antikörper nachgewiesen worden.
Sehr gut. Das,
die waren dann auch deutlich vorhanden.
Antikörpertest. Ja.
Genau.
Mhm.
Und was auch beruhigend ist, weil es kriegen ja manche noch einmal, weil eben die Antikörper nicht bestehen.
Mhm.
Und da habe ich auch mit einem Arzt gesprochen, der auch gemeint hat, na gut, sie haben es nach mehreren Monaten noch, also es Viren dürften bleiben.
Okay, sehr gut.
Ja. Ja.
Das ist der Vorteil, wenn man es schon hatte und vor allem, wenn man so fast symptomlos hatte. Ja.
Genau, dafür, dass es mir eigentlich so gut gegangen ist, passt sicher ist im Hinterkopf auch, man weiß noch so wenig über das Virus, du weißt nicht, wie es sich entwickelt und mutiert und ob du es dann nochmal kriegen kannst. Aber deshalb mache ich mir wahrscheinlich auch beim Reisen weniger Sorgen, weil ich weiß, ich habe vielleicht schon so ein bisschen einen Immunschutz dabei.
Ja, ja.
Aber man wird sehen.
Du bist auch jung genug und auch sportlich genug, dass du vielleicht dennoch, auch wenn du es wieder bekommen solltest, auch wieder gut davon kommst. Ja. Aber jetzt haben wir, das liegt halt auf der Hand, wenn man da aus Amerika kommt, dass man danach gefragt wird, wie es so ist und wie es so war. Aber eigentlich viel interessanter ist natürlich deine sportliche Geschichte oder überhaupt deine Lebensgeschichte. Du kommst aus einer sehr sportaffinen Familie. Mhm. Auf das kommen wir später noch einmal zurück. Davor gehen wir noch einmal nach Las Vegas. Jeder kennt das natürlich von Filmen, Hangover und so weiter und dann von diesen riesen Shows, Celine Dion und ich weiß nicht was. Und dann sitzt jetzt hier so eine junge Dame vor mir, die tatsächlich in so einer Mega-Show echt dabei war und engagiert wurde. Das ist halt schon was extrem Besonderes und ich finde das so schade, dass das eigentlich niemand weiß in Österreich. Also wenige, ich meine schon, aber nicht so viele, weil das ist irgendwie total besonders, ja. Wie kam es denn da dazu überhaupt? Wie kommt man denn zu so einer Show?
Gute Frage. Ich habe damals, während ich noch geschwommen bin fürs Nationalteam, mit den vielen Wettkämpfen machst du dir ja auch international Freunde. Und mit der Zeit hören dann die ein oder andere auf und man kriegt dann so mit, okay, wenn man halt nachfragt, na, was macht die jetzt oder was macht die jetzt, gell, wenn man sich nicht mehr jährlich bei den gleichen Standorten und Wettkämpfen sieht. Mhm. Und habe von anderen Schwimmerinnen mitbekommen, dass die nach Las Vegas gegangen sind und dass es dort zwei Wassershows gibt. Eine vom Cirque du Soleil, die nennt sich O. Und die andere ist Le Rêve de Dream. Das ist die, in der ich war. Und die ist im Wynn Las Vegas. Und gehört zum Beispiel auch dem Wynn. Also die Shows vom Level her, vom akrobatischen her, sind total ähnlich. Nur, dass der Cirque du Soleil eben diese weltweit bekannte große Kette ist. Mhm. Und Le Rêve hat dem Wynn, also dem Hotel selbst gehört und sich nicht wie Cirque du Soleil in die Hotels eingemietet. Und habe das mitbekommen von anderen, die das vorher gemacht haben. Und war dann, ich glaube, das müsste 2010 gewesen sein oder 11, wie auch immer, in der Schweiz eingeladen für ein Weihnachtsschwimmen. Und dann ist eine ehemalige Schweizer Schwimmerin noch aus Las Vegas in die Schweiz gekommen für dieses Weihnachtsschwimmen und da haben wir uns dann länger unterhalten und die hat mir auch ganz ausführlich geschildert, wie das Leben dort ist, wie der Einstieg war und wie toll das war und haben eigentlich damals gedacht, das klingt total fein und das nach der Karriere anzuhängen, so einen Zwei-Jahres-Vertrag habe ich mir von dem Moment an vorstellen können.
Und da bewirbt man sich ganz einfach.
Genau, und ich bin dann wirklich noch 5 Jahre lang geschwommen und habe das immer im Hinterkopf gehabt und du weißt ja auch, sowas musst du gleich an die Karriere anhängen, weil du bist danach in Form, du hast noch die Fähigkeiten, das Schwimmen, das ist alles noch in deinem Körper drinnen. Du bist auch jung genug für so ein Abenteuer, gell? Das macht man dann nicht, wenn man, ich sage jetzt mal, auf die 40 zugeht und sich dann noch einmal ins Ausland begibt für sowas, weil man dann wahrscheinlich schon mit Familie gebunden ist oder andere Verpflichtungen hat. Mhm. Aber so direkt nach der Karriere passt es gut rein. Und ich habe dann 2015 meine letzte Weltmeisterschaft gehabt und habe dann recherchiert und auf der Website steht ganz genau, was sie von dir wollen. Du machst ein Demo-Video mit verschiedenen Übungen, die sie sehen möchten. Mhm. Und dann habe ich das gefilmt und habe das zu beiden Shows eingeschickt und es hätten mich damals auch beide haben wollen.
Cool.
Und ich habe es mir dann letztendlich aussuchen können, was total schwierig war, weil ich ja, selber noch nie...
Ist ja schon auch ganz schön, oder? Also, und warum hat dich das zum anderen gebracht? Was war dann deine... Was war das, was dazu geführt hat, dass du dich nicht für Cirque du Soleil entschieden hast?
Ich habe, wie gesagt, ich war noch nie in Las Vegas zu dem Zeitpunkt und ich habe keine der Shows gesehen und das auch irgendwie nicht irgendwie auf YouTube mir genauer angeschaut und es gab halt auch nicht wirklich ausführlich Videos davon, weil das ja auch sehr geschützt ist, gell? Und ich habe dann, mich hat kontaktiert eine Französin, eine ehemalige Weltmeisterin, die auch so ein bisschen für beide Shows rekrutiert. Und mit der habe ich mich dann unterhalten und sie kennt beide Shows und dann einfach um ihren Rat gebeten und meint, okay, was würde sie mir empfehlen von der Show her? Und sie hat mir dann Le Rêve empfohlen und damit ist die Entscheidung gemacht.
Ja. Und wie stellt man sich den Alltag dann vor? Also da kommt man dann dahin und da wird man mal sozusagen auch geschult, gebrieft, keine Ahnung, du musst ja dann da mal mit tun und das Ganze erlernen, erarbeiten und dann kommen diese Auftritte. Wie viele Auftritte hat man? Wie ist diese ganze Vorbereitung und wie kann man sich das so, ist das, weil das ist ja so dieser American Dream, ja, wie der da ganz schnell war, in Wahrheit, oder? Kann man schon so sagen?
Ja, mir wäre es jetzt wurscht gewesen, ob die Show in Amerika ist oder, oder woanders, also es ging mir jetzt nicht darum, in die USA zu gehen, sondern diese Tätigkeit auszuüben und weil mir das Synchronschwimmen noch so viel Spaß macht oder das im Wasser sein und dann auf so einer großen Bühne. Aber ich bin hingekommen und du siehst ja erst einmal das Theater und ich habe wirklich gar keine Vorstellung davon gehabt. Ich habe die Katze im Sack gekauft. Ich habe aus Wien einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und habe mir gedacht, okay, wenn da einige richtig gute Leute schon 15 Jahre dabei sind, so schlimm kann es nicht sein. Und wenn man sich ehrlich ist, 2 Jahre vergehen ja auch total schnell, wenn man überlegen, wie lange wir jetzt schon Corona haben.
Das stimmt, ja.
Die Zeit verfliegt. Und bin dort hingeflogen und die sind am Anfang total lieb gewesen. Also du bist in einem fremden Land und du hast niemanden, der dir hilft. Du kennst dich mit den Gesetzen nicht aus. Oder in Amerika brauchst du zum Beispiel auch deine Identität oder wie eine Versicherungsnummer, das ist dort die Social Security Nummer. Und wo du da hin musst, weißt du am Anfang gar nicht. Und ich bin angekommen und mir ist dann jemand zur Seite gestellt worden, die mich überall herumgebracht hat. Da haben wir die Eingetragung für die Social Security Nummer gemacht, ein Konto erstellt, eine Telefonnummer, also zu T-Mobile, dass ich eine Handynummer habe, damit ich erreichbar bin. Dann war noch ein Drogentest, den ich machen habe müssen, gell, weil das kontrollieren sie eben auch am Anfang, wenn sie dich einstellen. Und bin da erstmal so 2-3 Tage herum, bis ich zum ersten Mal die Show gesehen habe. Und mir hat das schon unter den Fingernägeln gebrannt, endlich zu sehen, wofür ich mich da jetzt
wirklich
eingeschrieben war.
Verdammt, vielleicht ist das dann.
Okay. Und dann endlich, irgendwie so am dritten Tag am Abend, haben sie gesagt, okay, heute Abend schaust du die Show, auch mit der Synchronschirmtrainerin, weil es gibt, glaube ich, 4, 5 verschiedene Trainer in dem Artistik-Team, weil die Show besteht aus, um dieses Werkel zum Laufen zu bringen, hast du 300 Leute, die an dieser Show arbeiten.
Wahnsinn.
Und davon stehen 90 als Performer auf der Bühne. Und das sind nicht alle Synchronschwimmer, sondern wir sind 15 Schwimmerinnen und dann haben wir einige Akrobaten, einige Tänzer. Und das Ganze ist dieses wunderschöne Gesamtbild. Sänger, Musiker auch noch dazu. Und hinter der Bühne hast du eben Beleuchtung, Kostüm, Stagehands, Carpeting, Taucher, Ton.
Unglaublicher Aufwand.
Das glaubt man gar nicht, was da alles drinnen steckt. Und dann sitze ich eben und schaue mir die Show an und ich war komplett von den Socken. Also ich habe das auf jeden Fall nicht erwartet.
So dieses, wow, ich darf da jetzt ein Teil sein, muss ganz arg sein, oder?
Das Jawohl.
Heißt, bist du wahnsinnig, da bin ich dann auch mittendrin. Ja? Cool ist das.
Und das ist auch von den Videos so schwer zu sehen, mit welchen Dimensionen du da rechnest, weil du bist dann wirklich nur so ein kleiner Zwerg im Publikum und du hast wir haben einen High Diver, der aus 27 Meter ins Becken auf einer Bühne vor dir prescht.
Ganz arg.
Und das soll da ist, also da fliegen in dieser Nummer fliegen beispielsweise 2 zusammen rauf, weil einer ist eigentlich 3. Der eine hängt am Trapez und der andere wird bei den Händen gehalten und dann bei, ich glaube, 70 Fuß wird der eine losgelassen. Ich schätze mal, das sind so 18, 20 Meter, wird der erste losgelassen und die Bühne ist rund und der verschwindet dann in so einem Kreis, wo dann der ganze Nebel noch rauskommt und verschwindet dann in einer Nebelwolke nach oben, also wirklich total hoch. Und aus dem Nichts heraus, aus dem Nebel, fliegt er dann seine 27 Meter da hinunter.
Cool.
Das ist wirklich beeindruckend.
Aber sag mal, ist da schon mal was passiert auch?
Ja, ja. Also es ist wirklich auch gefährlich.
Deshalb, während du dort warst, schon mal was passiert auch? Also auch wirklich so, dass der nicht mehr dabei sein konnte?
Ach so, nein, das nicht. Es ist noch nie jemand in der Show gestorben.
Nicht also gestorben, aber schwer verletzt.
Ja, das gehört irgendwo dazu. Deshalb wird auch dementsprechend so professionell gearbeitet. Und das habe ich mit der Zeit auch mitbekommen. Es gibt wirklich für alles Regeln und für alles Sicherheitsmaßnahmen. Und das ist so ausgeklügelt, auch mit deinen Verhaltensweisen. Eben um diese Sicherheit zu wahren, weil wir auch riskante Jobs haben und riskante Tricks
natürlich,
machen.
Und wie viele Leute sitzen im Publikum?
1600 Plätze gibt's.
Und war es immer ausverkauft? Oder halt stark?
Nicht immer, also je nach, zum Beispiel in den Feriensaisonen, in den Reisesaisonen waren wirklich wochenlang von Weihnachten über Neujahr, was das fast immer jeder Platz pumpvoll war, genau.
Was kostet eine Karte?
Ich glaube, die billigsten fangen bei $100 an und gehen halt rauf bis zu $200, $250 für die VIP-Sitze.
Und ihr habt jetzt 2 Vorstellungen pro Tag?
2 Vorstellungen
und
pro Abend.
Jeden Tag?
Durch 5 Tage die Woche.
Okay.
Also schon eine Woche. Nein, das wäre anders nicht möglich. Also es ist schon so, dass du nach ungefähr meistens so am vierten Tag merkst es dann schon ordentlich, gell? Und die letzten 3 Shows sind die härtesten und da bist du dann auch einfach erledigt.
Das heißt, es sind 10 Shows in Wahrheit?
10 Shows,
10 Shows und dann muss mal 2 Tage Ruhe.
Ja, aber es gab dann Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn wir haben jedes Jahr Thanksgiving fällt in Amerika immer auf einen Donnerstag. Das waren dann immer 6 Tage Wochen, wo man dann am Donnerstag, oder das gehört zum Showbusiness dazu, du arbeitest dann, wenn andere Leute frei haben, um sich Entertainment zu leisten. Und haben dann oft eben aus dem Grund auch zu Thanksgiving gearbeitet, haben zu Weihnachten gearbeitet, haben zu Silvester gearbeitet. Mhm. Also das gehört dann alles
das
dazu.
Ist natürlich und dann, ja.
Daher auch schwierig. Durch Corona bin ich jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahren zu Weihnachten wieder zu Hause gewesen.
Schön, ja.
Also ist auch nett. Hat seine gute Seite, mhm. wobei ich sagen muss, ich hätte jederzeit eingetauscht mhm. gegen, mhm. Also Weihnachten mit der Familie eingetauscht, gegen wieder einen Job zu haben und wieder Entertainment zu haben.
Was man auch 5 Jahre warst du jetzt durchgängig dort?
4.
Ja, das 5. Jahr jetzt genau. sozusagen. Ja. Mhm. Und jetzt, das liegt mir trotzdem auf der Zunge, auch wenn man das ja nicht fragen darf, aber man verdient da auch wirklich gutes Geld,
ja.
ist es sehr gut bezahlt, weil wenn so viele Leute da mitarbeiten, dann kostet eine Karte bis, also 100 bis ich weiß nicht wohin, ist gut gefühlt, also das muss ich dann trotzdem für den Künstler schon rentieren. Also es hat schon viel gebracht für dich, auch finanziell. Konntest du dir dort was Gutes aufbauen?
Ja, schon. Also es, man überlegt ja natürlich auch, gell, sicher, das Showleben war schön und mein erster Vertrag waren 2 Jahre und die Entscheidung zu treffen, so weit jetzt von der Familie und von allen engen Freunden auch weg zu sein, sicher kann man sagen, man macht das jetzt 2 Jahre und dann überlegt man, will ich das weitermachen oder nicht, weil auch wenn der Job schön wäre, aber wenn es sich finanziell dann mit der Zeit auch nicht lohnen würde, hätte ich jetzt auch nicht die Distanz akzeptiert zu Wien mhm. und zu all den Leuten, die mir wichtig sind.
Mhm.
Und wenn man dann besser verdient, ist diese Entscheidung natürlich ein bisschen leichter, weil man sich dann auch
natürlich.
Viel auf die Seite legen kann.
Mhm.
Und es hat dann schon auch dazu geführt, dass ich mir vor über 2 Jahren ein Haus drüben gekauft habe.
Mhm.
Auch vor dem Hintergrund, dass ich habe mir viel angeschaut, ob ich jetzt in Wien investiere in eine Immobilie oder in Las Vegas. Mhm. Und es ist immer leichter, wenn du dort drüben bist und auch selber dich um die Dinge kümmern kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Habe dann eben entschieden, drüben zu kaufen, weil es von der Rendite her lukrativer war, was du an Ausgaben hast und was du mit Mieteinnahmen, das Verhältnis war einfach drüben besser.
Mhm.
Plus ich bin vor Ort.
Mhm.
Und habe selber was, wo ich wohnen kann.
Ja, cool.
Also das ist sich damit ausgegangen. Und man muss aber dazu sagen, das ist dann auch wiederum Amerika, gell? Wir kriegen kein Urlaubsgeld in der Hinsicht. Oder es ist dann auch relativ schwierig, wenn du wirst pro Show bezahlt. Das heißt, wenn du diese Show nicht machst, dann kriegst du auch kein Geld. Genau. Und da hängt sehr viel mit Verletzungen und
man muss ja auf sich schauen, dass man sich nicht wehtut, weil man
weg
vom Fenster ganz schnell. Ja.
Das zum einen, es hängt wirklich sehr stark auch von der Verletzung ab. Also sie sind jetzt nicht barbarisch, dass sie sagen, okay, du verletzt dich in der Show, du machst am nächsten Tag die Show nicht und dann kriegst du kein Geld. Nein, so ist es nicht, weil da springt dann die Versicherung über die Show ein, dass du sagst, Verletzungen im Zusammenhang mit der Show werden schon auch übernommen und du hast zum Glück auch wir haben ein ganzes Health Services Team dort gehabt, also ein Gesundheitsteam mit Physios und Ärzten und Privattrainern, die uns da aufgepäppelt haben oder sich ständig auch um uns gekümmert haben. Und wenn du aber dich außerhalb der Show verletzt oder krank bist, das ist dann doch Amerika, gell? Die haben nicht so viele Krankheitstage wie wir. Und wir haben am Ende hatten wir 6 Krankheitstage, also eigentlich 12, 6, die im Zusammenhang mit der Show stehen und 6, die mit, wenn du zum Beispiel einen Schnupfen hast oder die Grippe und du fehlst 6 Tage bzw. 12 Shows, geht das davon weg. Und wenn du die dann aufgebraucht hast, dann fehlst du unbezahlt. Und dann hast
Wahnsinn.
Du und das ist schon streng. Also da musst du dich gut auskennen.
Hast du Tage gefehlt? Warst du mal verletzt? Oder krank?
Ja, ich habe meistens Schwierigkeiten gehabt mit meinen Ohren, weil wir auch viel unter Wasser sind. Das ist auch eines der Dinge, die man ganz am Anfang lernt. Du machst den Tauchschein für Theaterkulissen. Und bevor du überhaupt mit irgendeiner Probe oder mit irgendeinem Training beginnst, hast du erstmal eine Prüfung und lernst die ganze Scuba-Technik. Und
spannend.
Und bist dann auch, genau, und so ist, sorry, so ist dann auch die Verletzung oder die Krankheit bei mir reingekommen, dass ich öfter mal mit dem Druckausgleich und mit den Ohren Schwierigkeiten hatte und dann Gehörgangsentzündungen hin und wieder gehabt habe. Und ja, das waren die Gründe, warum ich am meisten gefehlt habe. Jetzt gravierende Verletzung ist mir zum Glück verschont geblieben. Dann und wann habe ich mich einmal vielleicht schon verletzt oder ein bisschen ordentlich angehaut, auch auf der Bühne. Das kommt auch vor, weil wenn man sich unter Wasser das anschaut, das ist die ganze Technik, die da unter Wasser sind. Du hast an Rohren, ziehst du dich entlang, du hast einen Tunnel, wo du raustauchst. Das ist das Faszinierende an der Show. Du siehst, als Zuschauer nur diese Bühne und diese Wassereffekte und die Leute tauchen aus dem Nichts aus und springen dann rein und sind einfach weg. Mhm. Du siehst ja nicht, der steigt nicht am Rand von der Bühne raus und spaziert dann, watschelt dann irgendwie nass weg oder so, sondern verschwindet einfach. Und das ist diese Magie und
Die müssen im Hintergrund leben und da kann dann schon ein bisschen, dass man mal
dort oder da. Genau, da passiert alles Mögliche. Ja. Mhm. Ja.
Gibt es in der Show auch einen sogenannten Superstar, einer, der voll im Mittelpunkt steht und der sozusagen so eben das Highlight der Show ist? Gibt es da so einen oder eine oder zwei, drei, die so die Superstars der Show sind, und ist das wirklich gleichermaßen das Gesamtbild aufgeteilt? Wie war das bei eurer Show?
Wir haben, die Geschichte dreht sich, also die Show heißt Le Rêve the Dream und handelt von einer Frau, einer Träumerin in der Hauptrolle, die durch diesen Traum herausfindet und sich zwischen zwei Männern letztendlich entscheidet. Mhm. Und zwar der eine Mann ist dieses Klischee, der Prinz, so in die Richtung, also wirklich das Gute und treu und edel und was auch immer. Und der andere ist diese Versuchung der dunklen Seite und vielleicht ein bisschen mehr Abenteuer. Und so verläuft die Geschichte durch die Show, dass sie beide kennenlernt und beide Männer zeigen ihre Welt. Und ihre Aufgabe ist dann, an sich selber zu wachsen oder für sich selber zu wachsen und eine Entscheidung zu treffen. Und sie entscheidet sich dann am Schluss auch für den Guten. Und das sind die
Hauptrollen. Wie im richtigen Leben halt. Ja,
nur so. Und
das sind die
Hauptrollen. Also wir haben dann drei bis vier Hauptrollen. Wir haben auch einen Morpheus, wie ein Mentor, der sie durch diese verschiedenen Traumwelten führt. Und die wechseln aber auch jeden Abend. Das heißt, die Träumerin wird besetzt von einer Tänzerin. Und wir haben vier, fünf verschiedene Tänzerinnen, die sich auch jeden Abend abwechseln. Mhm. Weil auch diese Rolle so intensiv ist, dass du das keine 10 Shows in der Woche schaffst.
Aha.
Und da gibt es dann auch Phasen, wo leider, also wenn sich dann einer verletzt, wird bei uns zum Beispiel sind 15 Schwimmerinnen, von denen 14 immer da sind und eine ist Reserve. Okay. Und sobald sich eine verletzt, kommt dann die Reserveschwimmerin rein. Mhm. Aber wenn sich dann zwei verletzen, haben wir trotzdem nur eine Reserveschwimmerin. Und wir haben immer 9 Schwimmerinnen auf der Bühne. Mhm. Das heißt, je weniger Leute da sind, desto mehr Nummern hast du. Mhm. Und den Unterschied merkt man total, wenn wir wochenlang eine Phase haben, wo wirklich jeder gesund ist und jeder da ist, verbringst du mehr Zeit auch in der Garderobe, weil du weniger Nummern hast. Mhm. Wenn dann mehr verletzt sind, stehst du dauernd auf der Bühne und merkst es auch so richtig am Ende der Woche, wie du wirklich nur noch aufs Wochenende wartest und dir dann einfach die 2 Tage dich nur daheim erholen möchtest.
Schon Leistungssport. Und wenn man jetzt da so auf der Bühne steht und auch wenn man jetzt ein Teil der Show ist, also nicht der Hauptteil, aber ein wichtiger trotzdem Teil, dass man da mitwirken kann, bekommt man dann nicht irgendwann so dieses Gefühl, weil es haben schon manche Menschen so, ich will auch in dieses Rampenlicht, in diese Hauptrolle irgendwann. Ich meine, es geht jetzt vielleicht nicht als mit deinem Part, aber dieses Rampenlicht, das lockt halt dann schon, oder? Dass man das möchte vielleicht noch steigern, dass man auch der Star der Show wird. Oder ist das Gefühl gar nie bei dir gekommen?
Also es war bei uns nie wirklich vom Gefühl von dieser ganzen Gruppengemeinschaft, dass es jetzt hieß, okay, das sind die Stars unserer Show und die stechen besonders heraus, weil diese Unterschied ist auch jetzt nicht von den Namen gemacht worden. Es gab jetzt auch nicht das Programm, wo, wie du es im Theater hast, wo du jeden Abend liest, die Hauptrolle ist heute Abend diese Person oder diese Person, das gab es bei uns nicht. Und wir haben auch alle gewusst, dass wenn du beispielsweise alle anderen rundherum wegnimmst und nur die 3 Leute auf der Bühne hast, die ihren Part durchziehen, ist das eine komplett fade Show. Also es stinkt langweilig, sondern das Highlight, es gab so viele kleine Highlights in dieser Show. Beispielsweise haben sehr viele auch ihren Stolz darin gefunden, diese extremen Sachen in der Show zu machen, beispielsweise wie den High Dive. Das ist ja auch total Prestige, wenn du derjenige bist, der da 27 Meter runterfahren darfst. Es gab so viele kleine Hauptrollen, auch für die anderen Akrobatinnen. Da gab es die Red Woman, die auch ein kleines Solo gehabt hat, ein Akrobatik-Solo. Wir hatten im Synchronschwimmen auch ein Part, wo es eine Solistin gab, den ich dann auch mit der Zeit gemacht habe. Und den macht auch jeden Abend wer anderer.
Um das einfach aber auszugleichen auch wahrscheinlich, oder? Dass nicht eine dann immer im Mittelpunkt von diesem Bereich wird vielleicht, oder? Deswegen wird das
na, weil es einerseits auch anstrengend ist und du musst es einfach jeden auch machen lassen. Und so wie, wir haben auch jeden Abend beispielsweise ein anderes Line-Up gehabt. Du machst nie die gleiche Show, du stehst nie auf dem gleichen Platz, sondern jeder kennt jede Position und das wird durchgewechselt. Und das, weil du das eben so fragst mit dem Mittelpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir auch gar nie so in den Sinn gekommen, weil wir das eben im Hintergrund so ganz anders leben. Und mit der Zeit, muss man auch sagen, freut man sich auch, wenn man eine leichte Show hat. Und gerade zum Beispiel am Ende der Woche, wenn viele verletzt sind und du hast dann das, ist es eher das Privileg, also Privileg nicht, aber wenn das mit der Aufteilung dann so kommt, dass du dann
im Hintergrund
die heute eine leichte Show hast, weil ja so das... Am Abend gegen 6 Uhr ist dann immer der Zettel abgegeben worden und dann sind halt alle immer hin und haben geschaut, okay, was mache ich heute? Und diejenige, die zum Beispiel am Ende frei gehabt hat, hat dann immer so, ja, hat sich dann immer voll gefreut, weil sie das oder das nicht machen hat müssen, weil du dann zum Beispiel schon früher duschen hast gehen können.
Ja, ich verstehe. Ja,
und klar. Wenn du dann jeden Abend auf der Bühne stehst und du hast jeden Abend ein Publikum, du hast jeden Abend den Applaus, dann... Das ist ja schon toll, also
nein,
das ist
sicher
fantastisch, so wie es ist und du freust dich dann, wenn du mal die Pause kriegst.
Und dann kam mit Corona das Aus der Show. Also Corona hat Schuld daran, dass du jetzt dort nicht mehr weiterarbeiten wirst können oder wird das irgendwann wieder aufgebaut? Weißt du das? Gibt es da schon Zukunftspläne oder wie wird es weitergehen?
Ich glaube, also ja, man kann sagen, Corona ist Schuld daran, dass ich so wie... Ja, überall auf der Welt auch. Im Entertainment jetzt niemand mehr seinen Job so ausüben
aber die kann, Show wäre nicht schon vorher zu Ende gegangen für
nein,
dich?
Nein, sie wäre noch weitergegangen.
Sie wäre schon noch weitergegangen, ja.
Das wollte ich wissen. Sie haben jetzt aber auch entschieden bei uns, also wir sind vom Win in der Zeit, wo wir dann keine Shows mehr gehabt haben, sind wir sehr lange noch trotzdem bezahlt worden. Also das Win hatte echt tief in die Sparkonten gegriffen, um 12.000 Mitarbeiter weiterhin zu bezahlen, die alle daheim gesessen sind.
Wahnsinn.
Was unglaublich ist. Und
vor allem für amerikanische Verhältnisse, glaube ich auch.
Umso mehr.
Ja, genau.
Umso mehr. Und wir haben dann Mitte August erfahren, also es gab davor sogar noch Pläne, die Show wieder zu eröffnen, mit verschiedenen Bedingungen, also gerade auch in Anbetracht mit niedrigeren Zahlen im Publikum und den Sicherheitsabständen. Also da ist ständig laufend an neuen Plänen gearbeitet worden. Wie kann man das in die Realität umsetzen mit der derzeitigen Situation in der Welt? Und es kam dann nicht mehr so weit, weil dann, ich glaube Mitte August, ist dann entschieden worden, dass die Show für immer ihre Türen schließt. Und das ist eine Entscheidung vom Hotel, wie viel... Da jetzt dahinter steckt, ist schwierig zu sagen. Wir erfahren das ja auch nicht komplett im Detail.
Ja, sehr klar. Aber vielleicht wird es trotzdem wieder mal was. Also,
es ist in der Tat so, dass dieses Theater, was dort gebaut ist, was Milliarden an Dollar kostet, ist halt speziell designt für diese Show. Wie sich das Hotel dann entscheidet und was sie draus machen, wird man mit der Zukunft sehen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das derzeit ihre Priorität ist, weil da geht es gerade dem Hotel ums Überleben, weil eben der Tourismus so dermaßen ausbleibt, dass sie mittlerweile dann auch schon das Hotel von, ich glaube, irgendwie Montag bis Donnerstag geschlossen haben und nur noch an den Wochenenden geöffnet haben. Also ich glaube, eine Show ist jetzt wirklich nicht ihre größte Sorge.
Aber deine halt, deine persönliche, klar. Deswegen ist es auch
auf jeden Fall,
ob das doch einmal wieder weitergeführt werden könnte.
Aber das sind halt Dinge,
die... Steht in den Sternen, wie so vieles gerade.
Genau, wo halt so viel Unsicherheit ist, weil keiner von uns weiß, wie jetzt, okay, wie wird das mit der Impfung anlaufen und was bedeutet das dann für uns? Wird es wirklich dahingehend zurückgehen, dass wir sagen, okay, wir leben jetzt unser Leben wie vorher oder werden manche Sachen für viele Jahre noch bleiben?
Jetzt bist du natürlich, ich habe gelesen, seit du 5 bist, dem Sport sehr zugewandt. Ja. Auch
recherchiert.
Natürlich. Außerdem kennen wir uns ja auch schon länger.
Ja, voll.
Aber das heißt, Bewegung und Training war immer schon dein Begleiter, kann man sagen. Es wurde dir auch so vorgelebt, deine Mutter war Ballerina im Staatsopernballett. Du hast mir vorhin erzählt, sogar mit einem der weltberühmtesten Balletttänzer auf der Bühne gestanden, Nureyev.
Ja, Rudolf Nureyev. Ich habe das selber auch nachlesen müssen. Das war einer der besten Balletttänzer des 20. Jahrhunderts.
Dein Vater, weiß ich jetzt nicht, war auch so sportlich?
Nein, der kommt eher aus einer normalen Familie und Anführungszeichen.
Aus der normalen.
Also, Aber auch sehr der Kunst zugeneigt, weil er war auch Statist, ich glaube an der Staatsoper und in verschiedenen Theatern. Und wir sind seinetwegen, er hat viel auch an Theater gearbeitet und Regieassistenz geführt in Aachen und in Berlin. Und deshalb sind wir als Kinder auch in Belgien und in Deutschland teilweise groß geworden.
Also immer schon eine Globetrotterin gewesen.
Ja, eigentlich, viel unterwegs.
Aber du bist dann eigentlich in die Fußstapfen deiner Tante oder sogar Großmutter, kann man fast sagen, die ja Synchronschwimmerin war, auch sehr erfolgreich eine Europameisterschaftsmedaille errungen konnte oder mehrere. Du hast doch einen Bruder, der ist dann in die Fußstapfen des Onkels getreten, als Turmspringer, war auch sehr erfolgreich, also eine unglaublich erfolgreiche Familie. Also Sport ist euer ein Lebensmotto wahrscheinlich auch. Und jetzt von der Karriere der Profisportlerin zu einer Revue-Sportlerin, kann man fast sagen, und jetzt plötzlich das aus. Aber du musst dich dennoch weiter bewegen, das geht ja gar nicht anders,
ja,
oder?
Genau.
Was ist denn jetzt, weil ich meine, du warst ja sonst immer in Bewegung mit einem Ziel vor Augen, weil entweder hast du trainiert für eine Meisterschaft, für einen Wettbewerb oder sonstiges, dann hast du dich vorbereiten müssen, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, für die diese Show, ja, wo du auch permanent im Training warst, haben wir zwischendurch mal auch uns unterhalten, vor Jahren schon haben wir telefoniert mal, da warst du dann am Laufband zwischendurch vor einem Auftritt oder zwischen den Auftritten immer warm halten und so weiter.
Ja, Ergometer, glaube ich,
ganz arg, genau, und hat man im Hintergrund gesehen, wie die ganz anderen Akrobaten herumspringen und so, ganz spannend.
Voll.
Ja, und also immer mit Aufgabe und immer mit Ziel vor Augen und plötzlich ist das Ziel natürlich ein anderes, nämlich keines, was jetzt sportliches im Moment ist, aber ich glaube, du hast schon neue Pläne, oder?
Ja,
wie schaut das aus?
Also ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Jahre beim Bundesheer war und dann auch immer nebenbei zur Show und zum Hauskauf und dem ganzen alltäglichen Stress, den man so hat, habe ich die meiste Zeit auch immer studiert. Ich habe ein Publizistikstudium abgeschlossen, einen Bachelor in Wien während der sportlichen Karriere noch. Und in Las Vegas dann während...
Darf ich nur ganz kurz einwerfen, weil das wissen, glaube ich, vielleicht einige Hörer nicht, weil du gesagt hast, Bundesheer. Das heißt, das Bundesheer hat dich sozusagen während deiner sportlichen Karriere unterstützt, finanziell. Aber du warst nicht beim Heer und bist mitmarschiert oder sonstiges.
Ich hab's, also es gibt eine Grundausbildung.
Das schon.
Das ist auch eine ganz andere Vergangenheit. Also ich habe tatsächlich mal 5 Wochen Grundausbildung in der Steiermark gehabt mit Tarnen und Exerzieren und im Gatsch herumrobben, alles dabei gewesen. Ja. Und genau, das nennt sich der Heeressport. Da sind sehr viele bekannte österreichische Sportler, sind auch...
Weil die werden gefördert über das Heer.
Genau, werden über das Bundesheer gefördert. Und da kommen dann auch eben die Benefits dazu, wie eine berufliche Bildung, die im Nachhinein gemacht werden kann. Und da habe ich das genutzt und dann auch über die Distanz meinen Master gemacht, einen Master in Wirtschaft und dann noch dazu ein Diplom in Online-Marketing, also Experte für Online-Marketing, bin ich auch zertifiziert. Und wie man das dann halt so im Leben macht, ist das alles für die Fische und man macht was ganz anderes. Nein, das stimmt nicht, weil
jetzt
dieses Wissen...
Jetzt kommt es dir zugute.
Genau, dieses Wissen tragt sich jetzt alles zusammen. Ich habe... es ist auch über die Show gelaufen. Es war so ein schöner Beruf. Letztendlich hat es sich immer angefühlt, als würde ich nicht zur Arbeit gehen, sondern zu einem Spielplatz für Erwachsene. Weil wir immer einen Spaß gehabt haben. Mhm. Es ist dann oft auch, wenn du 10 Shows in der Woche machst und die Show in- und auswendig kannst, geht es dir dann nicht mehr darum, dass du dich erinnerst, wie die Show läuft, weil das so in- und auswendig in deinem Kopf ist, sondern du schaust dich dann so um und fragst dich dann mit der Zeit, okay, wie kann ich den einen oder anderen vielleicht ein bisschen sabotieren? Das ist auch also gibt es viele, viele lustige Geschichten auch. Und was unter Wasser passiert, bleibt auch unter Wasser.
Na, vielleicht könntest du dann eine Geschichte auftauchen lassen.
Und in dem Ganzen hatten wir auch total viel Angebot an Aufwärmklassen, in 2 verschiedenen Räumen sogar. Mhm. Und eine davon war, dass es jeden Samstag Yoga gegeben hat bei uns. Und das war in einer ziemlich praktischen Zeit, weil wenn du dir halt vorstellst, okay, du hast die Show, die körperlich sehr intensiv ist. Ich habe dann auch das Haus gekauft, was am Anfang viel Arbeit ist, weil ich da auch recht viel geändert habe. Teilweise so, dass unsere Show hat um 11 am Abend geendet. Das heißt, ich war meistens gegen Mitternacht zu Hause und bin dann teilweise auch nach Mitternacht, also meine Nachbarn werden gedacht haben, die ist komplett verrückt.
Was ist mit,
Weil ich müssen habe, weil es sich anders nicht ausgegangen ist, bin ich dann noch irgendwie mitten in der Nacht gestanden, um Räume auszumalen oder so. Und das ist, weil wir es vorher auch angesprochen haben, die Distanz zur Familie, du bist dann wirklich sehr auf dich alleine gestellt und musst vieles auch alleine anpacken und alleine machen.
Und ein bisschen angewiesen auf Freunde oder Kollegen, genau, die mithelfen. Ja.
Genau. Und das war eine total intensive Zeit. Und das Studium obendrein, das ist das Haus, die Arbeit. Und habe mich dann mega gefreut, wenn es dann Samstag war, weil ich ins Theater reingegangen bin und am Samstag war meine Aufwärmklasse Yoga. Und das war sehr hilfreich, besonders für den Kopf, dass du mal in einen Raum kommst und dich zuerst auf die Matte legst und dir gesagt wird, dass alles andere, was du da jetzt in deinem Kopf hast, deine 7 Millionen To-Do-Listen, die da oben sind, keine Rolle spielen. Also du musst deinem Kopf mal echt sagen, du hältst jetzt mal die Klappe.
Ja.
Und bist einfach nur da, wo du jetzt gerade bist und hörst mal, okay, wie geht's dir, wie geht's deinem Körper, und es spielt jetzt alles, was in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegt, spielt jetzt einmal keine Rolle, sondern mach jetzt mal im Jetzt. Und so bin ich auf den Geschmack gekommen, und meine Sitznachbarin, eine von den Tänzerinnen, mit der ich mich wirklich sehr gut verstehe auch, hat dann gesagt, sie macht die Yoga-Ausbildung und ob ich nicht mitmachen möchte. Und ich habe dann in meinen Kalender geschaut und habe mir gedacht, ah ja, passt, ich schließt da ja genau meinen Experten für Online-Marketing ab, und da hätte ich wieder Zeit, was Neues zu lernen. Und habe dann gesagt, ja, passt, mache ich mit. Wir haben uns damals im Dezember angemeldet. Im März hat die Pandemie angefangen, das heißt, wir waren dann eh nur noch zu Hause und hatten dann im April wieder was zu tun und habe dann seit April die Yoga-Ausbildung angefangen. Und Toll. Das hat mir dann so getaugt, dass ich nicht nur den 200-Stunden-Yoga-Trainer mache, sondern jetzt gerade mitten auch im 300-Stunden-Yoga-Trainer stecke. Also es sind 2 Ausbildungen, dann ist man insgesamt 500 Stunden zertifizierter Yoga-Trainer.
Ja, das ist total fit, weil 500 Stunden muss man auch mal durchdrücken.
Ja, es ist sehr viel Theorie auch, und es taugt mir deshalb so sehr, weil ich habe im ersten Kurs habe ich mir gedacht, ja, eigentlich sind das total coole Sachen, und habe bis zum 8. Wochenende gebraucht, bis ich einmal nachgeschaut habe, was für eine Schule mir da meine Sitznachbarin empfohlen hat, bis ich dann festgestellt habe, das ist eine der besten in ganz Amerika. Und dann habe ich gedacht, deshalb taugt mir das so. Oder deshalb finde ich das so gut. Und wir haben dann obendrein noch eine Lehrerin gehabt, die sich mega gut mit Anatomie auskennt.
Das ist sehr interessant, ja.
Und das taugt mir umso mehr, weil ich eben aus dem Sport komme, aus dem Körperlichen, wo ich mich viel mit meinem eigenen Körper schon auseinandergesetzt habe. Und das sind teilweise auch Momente gewesen, wo ich da gestanden bin und wir anatomisch über Sachen geredet haben, wie du deinen Körper bewegst und trainierst. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe 15 Jahre im Nationalteam Spitzensport gemacht. Wie gibt es, dass mir das nie jemand gesagt hat, etwas, was Dinge, die teilweise so wichtig sind, wie du richtig belastest, wie du deinen Körper oder deine Hand richtig aufstellst. Und das fand ich sehr spannend. Und genau das möchte ich dann auch weitergeben, wo ich mit dem jetzt ein Tool habe, zu sagen, also Yoga boomt ja sowieso.
Ja,
und es gibt halt solche Ausbildungen und solche Ausbildungen, gell? Aber ich habe da wirklich eine gefunden, wo ich weiß, was ich mache, und wo ich weiß, dass die Art und Weise, wie ich dann die Leute trainiere, stelle ich sie so hin, dass sie total safe sind, also gesund, und du bewegst den Körper auch so, wie er designed ist, sich zu bewegen. Und das finde ich echt schön.
Das heißt, du bleibst einfach der Bewegung treu.
Ja.
Und auch dir selber, weil Bewegung ist dir wichtig, war dir immer wichtig. Yoga ist auf jeden Fall ein Hype, finde ich, definitiv. Und ich finde das wunderbar, wenn man das wirklich so, ich habe es auch ausprobiert, wenn man da hineinfindet, das braucht ein bisschen, weil da ist man halt oft schon sehr verkürzt und es tut dann schon auch weh. Und ich meine, du bist ja da wirklich sehr, sehr hypermobil, du bist ja sehr dehnbar, also du bist ja, kommst ja auch aus dem Sport Synchronschwimmen, da muss man halt wirklich sehr gelenkig sein. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du das so beschreibst. Aber um auf die trotzdem jetzt tatsächlich Vergangenheit zurückzukommen, Synchronschwimmen ist halt schon auch ein besonderer Sport, weil er auch sehr körperbetont ist. Also in einem Badeanzug kann man halt wirklich gar nichts verstecken. Ja? Da ist halt wirklich der Fokus komplett auf alles gerichtet. Und wenn man da jetzt so als, wie soll ich, 9-Jährige oder wie auch immer du dann schon in den Sport so richtig eingetaucht bist, welch tolles Wortspiel, ja, dann ist es so, dass man sich wahrscheinlich noch gar nicht wirklich viel damit auseinandersetzt. Dann hast du natürlich auch körperliche gute Voraussetzungen mitgebracht, wahrscheinlich. Und Aber irgendwann ist es dann schon ein Thema, oder? Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man das Gefühl hat, bin ich eh dünn genug oder gibt es da irgendwelche Ansätze, die nicht rechten sind? Und ich war ja selbst im Schwimmverband einmal ein bisschen zuständig für die Ernährung. So haben wir uns auch damals, glaube ich, dann kennengelernt.
Ja, ich glaube fast auch über den Ströck.
Ja, über den Ströck zuerst und dann war ich im Schwimmverband auch noch. Und da habe ich ja dann auch über andere Synchronschwimmerinnen etwas erfahren und kennengelernt, die ja da eine, ich weiß nicht, ob du nicht eh die gleiche Trainerin hattest von den Drillingen damals, die ja Russin ist.
Bulgarin.
Und die ja tatsächlich da auch einen extremsten Ernährungsansatz gelebt hat, wo wir auch uns viel unterhalten haben, wenn du dich zurückerinnerst. Da ist ja Essstörung wirklich nicht mehr weit. Da geht es dann schon in Richtung Magersucht. Ist das, also dadurch, dass ich ja deine Geschichte kenne, aber trotzdem jetzt nochmal von dir selber, steht man da manchmal schon oder ist man da an der Kippe gestanden, doch nicht mehr ein reales Gefühl für seinen Körper und für seine Wahrnehmung zu bekommen, weil man auch von außen, von einer solchen sehr autoritären Person ein bisschen, nicht manipuliert, aber beeinflusst letzten Endes wird. Und auch der Druck der Leistung. Ist das dann, dass man irgendwann die Wahrnehmung, die eigene verliert? Passiert das?
Also es ist sicherlich ein großes Thema und ich habe es ja selber auch bei Kolleginnen oder Schwimmerinnen aus anderen Ländern, aus dem eigenen Land beobachten können, wie da in die Magersucht gekippt wird oder in Essstörungen. Und so wie du sagst, dieser Sport ist halt extrem und sehr körperbetont und ich war auch auf jeden Fall nicht immer dünn genug, sondern habe teilweise meine Gewichtsprobleme gehabt, was so ein heikles Thema ist und gleichzeitig so ein schwieriges Thema, weil du dich dann gerade auch in so einem jungen Alter, wo du dich über diesen Sport definierst und dann auch noch von außen immer sehr viel mitbekommst, dass das so eine große Rolle spielt, ist das schon, habe ich auch gemerkt, sehr, sehr gefährlich. Weil sich dann auch alles nur noch ums Essen und oder um dein Erscheinungsbild dreht und du teilweise auch das Gefühl hast, dass deine Leistung so stark davon abhängt, dass du dich teilweise anstrengen kannst, wie sehr du willst oder so gut sein kannst, wie du willst. Es schaut einfach anders aus oder es wird so stark an das Erscheinungsbild geknüpft. Und ich habe für mich, wie formuliere ich das am besten? Also ich habe schon gemerkt, wie es für mich teilweise auch schwierig war oder ich auch dann keine gute Beziehung zum Essen gehabt habe, eben weil es auch immer ein Thema war. Und gerade wenn dann von außen so viele Leute auch das auch mitspielen, also wenn es nicht nur um dich geht und um deinen Körper und wie du dein Leben lebst, sondern du auch so stark danach beurteilt wirst, hast du auch ständig das Gefühl, es schaut dir jeder auf die Finger. Oder du kommst eben auch, wie du sagst, du kommst in eine Schwimmhalle und wirst mit den Blicken verurteilt oder wie auch immer. Das ist schon ganz heftig. Und ich habe mir aber immer so irgendwo tief verankert in meinem Kopf drinnen gehabt, wenn du das auch bei anderen beobachtest, wie jemand in die Magersucht kippt und man das auch dann beispielsweise liest, wie diese Menschen oft dann auch, wenn es ihnen körperlich wieder besser geht und sie ein besseres Verhältnis zum Essen haben, wie das eine Sache ist, die fast nie weggeht, dass du immer dann vielleicht irgendwo die Kalorien zählst oder darüber nachdenkst, was und wie viel du isst. Und da war irgendwie mein Kopf so stark und stur genug, dass ich mir immer gedacht habe...
Vernünftig vielleicht auch.
Vernünftig, ja. Aber für mich war immer wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte so bis zu diesem Punkt nicht kommen, weil der Sport ist einfach nur ein bestimmter Abschnitt im Leben. Und ich möchte dann nicht irgendwie ein Leben lang das Essen nicht genießen können. Essen schmeckt doch viel zu gut und ist so was Genussreiches, dass man auch einmal loslassen kann und das einfach nur isst, ohne dass man danach ein schlechtes Gewissen hat oder dann die ganze Zeit drüber nachdenkt, wie viel hat man jetzt gegessen und wie wirkt sich das aufs Gewicht aus oder nichts. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich gewusst, okay, diesen Abhang will ich nicht hinunter, weil, wie gesagt, der Sport ist einfach nur ein bestimmter Teil deines Lebens, aber das nimmst du dir dann für ein Leben lang mit. Und da irgendeine kleine Stimme in meinem Kopf war da echt sehr,
sehr dominant.
Das tun wir uns nicht an.
Aber das ist schon sehr, sehr toll und sehr gut reflektiert und kann man vielleicht doch auch darauf zurückführen, dass du aus einem sehr stabilen Elternhaus gekommen bist, die dich auch vielleicht gut gefördert oder auch unterstützt haben. Ich hoffe, dass es so war. Das weiß ich jetzt konkret
nicht.
Nein,
weil, also so wie du es vorher angesprochen hast, meine Mama war ja auch Ballerina. Ja. Und das ist ja auch ein sehr ähnlicher
eigentlich
Sport.
Schon,
und
sie, ja.
Ich habe dann auch wirklich das Gefühl gehabt, dass daheim auch teilweise schon auch ein Druck war und mir schon auch auf die Finger geschaut worden ist. Was, und das weiß ich, was ja nie aus einem aus Bosheit herauskam, sondern ganz unterschwellig aus dem, kommt ja von einer Art der Unterstützung. Man will ja, dass sein Kind im Sport gut ist. Und auch wenn du sagst, okay, es wäre halt schön, wenn das keine Rolle spielen würde, die Realität ist, es ist ein optischer Sport, der außerdem bewertet wird. Das heißt, das Erscheinungsbild spielt einfach eine Rolle, gell? Und du spielst halt nach den Regeln. Und dementsprechend war das ja nicht, weil jemand gemein sein wollte oder so. Also es war auch nicht, dass jemand gemein daheim zu mir war. Aber man nimmt das ja dann auch anders wahr. Und selbst wenn Dinge nicht ausgesprochen wird oder man sich das halt nur im Kopf
hochspinnt,
genau, fühlst du dich halt dennoch unter Druck gesetzt. Und das war schon auch daheim.
Deine Mutter als wirkliche prima Ballerina, wie mir scheint, die wird natürlich auch sehr streng zu sich selbst gewesen sein, die wird dir da auch etwas vorgelebt haben, wo du dann in irgendeiner Art und Weise da einfach für dich gelernt hast, das will ich so gar nicht. Vielleicht war das der Schutz, den du in dir getragen hast.
Nein, gar nicht so. Nicht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich bei meiner Mama jetzt sagen würde, das will ich so. Eher umgekehrt. Also so wie sie,
das
so wie sie ihr Leben lebt. Und sie schaut auch jetzt für ihr Alter, schaut sie einfach tipptopp aus und gesund und alles.
Also eher ein tolles Vorbild.
Ja, ich wollte gerade sagen, eher so, dass ich sage, das will ich.
Auch schön.
Aber nein, das hat es nicht gebraucht, dass es mir daheim negativ vorgelebt wurde, sondern wie gesagt, ich eher, dass du hautnah von deinen Freunden erlebst, wie sie dünner und dünner werden und auch siehst, wie sich das auf die Psyche auswirkt und eher dazu sagen, na, so Spitzensport ja und er muss extrem sein, aber es gibt bestimmte Grenzen. Und das muss ja jetzt zum Beispiel, okay, bei uns im Synchronschwimmen ist das Thema da vielleicht Ernährung, aber diese Grenzen gibt es auch in einer ganz anderen Form im Spitzensport. Für mich war beispielsweise auch immer wichtig zu sagen, ich möchte nach dem Spitzensport auch noch gehen können und einen gesunden Körper haben. Und es gibt ja Athleten, die ohne Schmerzmittel nicht mal mehr in ein Training gehen oder auf den Platz steigen, in welcher Sportart auch immer. Gell? Und da war für mich, das wäre auch eine Sache, wo ich sage,
das war nicht dein Weg.
Das hätte, glaube ich, bei mir nicht funktioniert.
Ja. Nicht um jeden Preis, noch einmal Olympische Spiele, nicht um jeden Preis einen Stockerplatz, das war nicht deine Intention.
Ja. Genau.
Sehr vernünftig, ja.
Aber ich glaube, deshalb fasziniert mich das Yoga dann auch so, weil ich halt jetzt umso mehr weiß. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist ein Trend, der auch im Spitzensport immer besser wird über die Jahre. Also was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, sportwissenschaftlich, wie viel man forscht, wie viel mehr man über den Körper weiß und gleichzeitig wie sehr, wenn man auch an Mannschaftssportarten denkt, wie sehr da auch das Training individualisiert wird. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, okay, ganze Mannschaft, jeder kommt her und macht seine 12 Kniebeugen mit dem und dem Gewicht, was du halt schaffst, sondern jeder hat einen ganz anderen Körper, jeder hat seine anderen Schwachstellen im Körper und klar hängt das dann davon ab, welche Sportart, gell, wie viel Geld ist letztendlich in einer Sportart verfügbar, aber da wird mittlerweile schon so individualisiert, dass du nicht unbedingt am Ende deiner sportlichen Karriere nicht mehr wie ein Sportler ausschaust, sondern tatsächlich auch noch schön, also noch gehen kannst.
Ja, das stimmt. Da hat sich schon einiges getan. Positiv schon. Aber dennoch, österreichischer Sport ist schon eine eigene Welt, würde ich jetzt sagen. Und du würdest das wahrscheinlich auch bestätigen. So leicht ist es nicht mit den Funktionären, mit dem Vereinswesen. Wir müssen da auch jetzt gar nicht politisch werden. Aber ich glaube, da hättest du schon noch einiges zu deponieren, was nicht immer nur positiv war. Ja. Aber ich denke mir, unterm Strich hast du wahrscheinlich schon was Tolles erlebt. Vielleicht noch zu unserer Geschichte. Kannst dich noch erinnern? Also du hast schon auch damals, glaube ich, mich kontaktiert, weil du warst verletzt und hattest dann ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Und das muss ich den Hörerinnen und Hörern schon sagen. Also, wenn man jetzt eine Nadine sieht mit zu viel auf den Rippen, ist es immer noch für den Durchschnitt viel zu wenig oder sehr mager. Aber natürlich, die ganze Geschichte war wichtig und wir mussten und wollten und haben das auch gut korrigiert. Aber dein Essverhalten war halt wirklich schon sehr geprägt mit sehr wenig essen. Und ich habe dir einmal sogar das Essen in die Südstadt gebracht, portioniert, damit du tatsächlich einmal wirklich ein reales Bild hast von dem, was du brauchst.
Weißt du das noch? Richtig, ja. Total. Ja. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass du da für mich kochst.
Ich kann mir das auch erinnern. Ist er mal auch bitte, ist schon ganz kalt.
aber ich kann mich erinnern, das habe ich damals irrsinnig zu schätzen gewusst, dass du das gemacht hast, dass du daheim stehst und wirklich das zubereitest und kochst, und es ist ja auch gerade eben um die Mengen gegangen.
Genau.
Und dann den ganzen Weg in die Südstadt fahrst, um mir das vorbeizubringen.
Ich glaube, sogar Süßes war dabei damit, weil du nascht ja auch, glaube ich. Süßes war schon immer auch so ein Teil. Und da habe ich dir sogar noch die Süßigkeit dazu getan, damit du weißt, das darfst du. Weil für mich war klar, dir muss man wieder vermitteln, du musst essen für das, was du jetzt leistest. Und das ist sehr oft im Sport, erfahre ich das leider wirklich häufig, weil du zuerst von den Fortschritten gesprochen hast, was da los ist, vor allem im Profisport wahrscheinlich eher, aber im Hobbysport Katastrophe teilweise, wie die Leute das fehlinterpretieren, manche Dinge. Aber manche essen für das, was sie tatsächlich auch trainieren und leisten, viel zu wenig. Mhm. Und wenn es das noch weißt, hast du dann gelernt, mehr zu essen, und du hast wunderbar Gewicht verloren. Mhm. Also das waren dann wirklich 4 Kilo, und meine sehr geehrten Damen und Herren, 4 Kilo bei einer jungen Frau, die eh schon sehr mager ist es noch einmal viel, aber es war kontrolliert und es war der richtige Ansatz dann da, und es hat super funktioniert. Das war eine schöne Geschichte. Es ging dann auch, glaube ich, in Richtung Olympische Spiele oder so irgendwas war da. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube, es war dann auch eben mit dem...
Ich glaube, es waren die Weltmeisterschaft.
Oder Weltmeisterschaft, so genau. Es ist doch schon ein paar Jährchen her, und mein Alter nimmt auch immer nicht mehr. Nicht mehr alles ganz präsent.
Das ist bei mir wahrscheinlich genauso.
Aber auf jeden Fall bist du sehr erfolgreich gewesen und hast, finde ich, einen sehr vorbildlichen Ansatz auch zu dem Thema. Und auch dein Weg ist, finde ich, großartig. Und wie du mir das damals, ich war ja mitten dabei, wo du dich beworben hast, und du warst da sehr aufgeregt, wird das nichts. Und das war total für mich auch aufregend zu erfahren, dass das dann was geworden ist. In Las Vegas habe ich mich total mitgefreut. Leider habe ich es nicht geschafft, einmal hinzufliegen, aber vielleicht wirst du doch noch mal irgendwo eine Show schwimmen. Jetzt bist du in Amerika mehr oder weniger zu Hause. Und wie schaut es da aus? Wirst du dort jetzt bleiben mit deinem Heim? Weil ich meine, man muss ja dann irgendwann mal auch vielleicht heiraten wegen der Green Card. Ja.
Also nein, ich habe eine Green Card, sonst dürfte ich jetzt zum Beispiel gar nicht da sein. Das hat sich alles wunderbar ergeben, dass ich da auf
einfach ohne verheiratet, oder bist du verheiratet und ich weiß es jetzt?
Also.
Erzähl mal. Aber
ich bin nicht verheiratet. Es gibt die Möglichkeit, auch die Green Card zu erhalten über außerordentliche Leistungen. Und das sind 2 Olympische Spiele, natürlich total hilfreich.
Ja.
Und so habe ich sie dann auch bekommen über die herausragenden Leistungen, die ich in der Vergangenheit schon habe.
Klar.
Und ja, so wie du es halt ansprichst, es steht für mich natürlich auch total viel Umbruch an, gell? Weil die Show ist jetzt erstmal zu, und wie für so viele andere steht mega viel in den Sternen. Und klar kann man sich dann zurücksetzen und sich denken, okay, jetzt weiß ich eh mal nicht, kommt das Entertainment und Shows, kommt das zurück, kommt das nicht zurück, wird es 2 Wassershows oder nur eine Wassershow in Las Vegas geben? Könnte man sich denken, okay, ja, es ist eh für mich gelaufen, aber ich sehe das ein bisschen anders, weil, wie du sagst, auch mein Leben entwickelt sich weiter, und diese Entscheidung, ob ich nochmal performen möchte oder nicht, werde ich in der nächsten Zeit treffen müssen, und kann ich ja auch für mich unabhängig von der Situation nochmal entscheiden, weil sicher muss ich bedenken, es wird jetzt eine Zeit lang dauern, und so schnell kommt es dabei noch nicht zurück, und wenn es zurückkommt, in welcher Form? Frage auch, wird das überhaupt noch so lukrativ sein, wie wir es vorher angesprochen haben, wenn weiterhin Social Distancing gilt? Ist es ja letztendlich auch es kommt ja alles aufs Wirtschaftliche zurück, gell? Wie viele Einnahmen haben die, und wie viel wird dann für die Performer gezahlt? Aber auch wenn ich es nicht machen möchte, gell, bin ich an dem Punkt, wo ich mich frage, bin ich fertig mit dem Auftreten, mit dem Performen, oder ist das noch ein Feuer, das in mir brennt?
Aber es muss kein Auftreten in Amerika sein. Wenn das jetzt in Frankreich oder sonst wo wäre, es auch eine Möglichkeit. Oder, und das ist jetzt eine sehr wichtige Frage, auf die ich ja schon die ganze Zeit
gestellt.
Oder ist da vielleicht doch schon dein Herz in Amerika gefangen? Also hast du schon die Liebe deines Lebens gefunden in Amerika? Kann ich jetzt festhalten?
Ich muss sagen, ich habe es über diese Jahre immer geschafft, mir Fernbeziehungen anzulachen.
Nein, also du hast einen Freund in Österreich und lebst in Amerika.
Nein, ich habe derzeit gar keinen Freund.
Okay, jetzt also alle liebe Single hören. Ja.
Hint, hint. Nein, ich habe jetzt auch wieder unlängst eine Geschichte beendet.
Oh je.
Aber das ist okay für mich.
Ja,
gehört auch dazu zum Leben.
Aber es hält dich da ja auch niemand fest in Amerika, außer dein Haus vielleicht, ja? Und du könntest da ja wieder deine Wurzeln woanders hin verlegen, wie auch immer.
Genau.
Also alles offen. Ich sehe dich ja wieder auf irgendeiner Bühne und wer weiß. Aber du hast ja auch andere Talente, du hast ja auch mit diesen, wie heißt das mit diesen
Bänden? Aerial Silk, ja.
Wie heißt das?
Aerial Silk, das sind diese Tücher, die von der Decke hängen.
Eigentlich ist das ja, was Cirque du Soleil auch anbietet,
genau,
oder?
Genau, ja. Sieht. Sehr viel. Wir haben es in unserer Show nicht gehabt, wir hatten mehr Rope, dieses Seil und auch ganz eigene kreierte Geräte, wie beispielsweise eine Art Käfig oder einen Sessel und so eine, das war ursprünglich eine Laterne, aber nennt sich Aerial Pole, wenn man an die Akrobatik beim Pole Dancen, also Pole Akrobatik eigentlich denkt und das Ganze dann auch noch einmal in der Luft, wo du die Stabilität nicht hast, sondern das ganze Teil dann auch noch herumschwingt, also die haben unfassbar Geniales geleistet, diese Akrobaten. Aber auch um auf deine Frage zurückzukommen, hält mich was in Amerika? Ja und nein, weißt du, auch ein Haus lässt sich verkaufen. Das sind Dinge, die im Kopf meistens als großer Anker wirken, aber sowas kann sich sehr schnell ändern. Und derzeit ist der Häusermarkt in Amerika noch lukrativ, also wäre es für mich quasi auch noch günstig, das zu verkaufen.
Las Vegas eigentlich tatsächlich auch so ein Ort, wo man tatsächlich sein Leben, weil für mich, ich bin halt da auch sehr engstirnig wahrscheinlich, weil ich nicht viel kenne von Amerika, außer L.A. und in New York war ich schon. Aber grundsätzlich, Las Vegas kenne ich nur vom Filme schauen. Ich gebe es einfach zu. Und da sieht man einfach nur Hotels und Casinos und Shows. Aber ist da tatsächlich auch ein Leben so also wirklich lebenswert? Ist es eine schöne Ecke? Hat man da einen Park? Hat man da Grün? Hat man da auch mal? Oder ist es nicht nur Wüste?
Du hast schon nebenan, gibt es Red Rock, einen Nationalpark, wo du wirklich schön auch wandern kannst in diesem roten Gestein. Wenn du eine Stunde fährst Richtung Mount Charleston, kannst du jetzt in dieser Zeit dort Skifahren und Snowboarden. Also du hast sehr viel Angebot und die Stadt ist mit dem Entertainment und dem Riesentourismus über die letzten Jahre auch sehr stark gewachsen. Mittlerweile sind so Dinge, die man dann lernt, gell, wie die Kultur ist, wenn man mehr Zeit drüben verbringt. Mit den verschiedenen Bundesstaaten in Amerika, die haben ja auch alle, jeder Bundesstaat hat einen unterschiedlichen Steuersatz und der ist in Nevada sehr günstig, weswegen auch jetzt nicht nur Entertainment sehr viel zugezogen ist, sondern auch normale Businesses, Unternehmen haben sich angesiedelt in Las Vegas. Gleichzeitig muss man auch noch wissen, dass Kalifornien teurer und teurer wird von den Lebenserhaltungskosten, weshalb viele beispielsweise ein Haus in Kalifornien verkaufen und sich um den Preis zwei in Las Vegas kaufen. Man kann dort leben. Es ist beispielsweise auch für all jene, die Kälte hassen, fast ideal, bis auf die Sommermonate, die sehr heiß sind. Aber
wie heiß ist heiß?
Schon so 42, 45 Grad teilweise.
Wobei und das wir hier auch teilweise schon hatten in Österreich.
Genau. Ne? Es ist aber viel, es klingt jetzt total viel im Kopf, aber es ist weitaus erträglicher, weil wir viel weniger Luftfeuchtigkeit haben.
Und damit ist
diese drückende Schwüle nicht da.
Ja, stimmt.
Und wenn du jetzt an jemanden denkst, der in den nördlicheren Bundesstaaten lebt und dann älter wird, auch für Senioren ist es eigentlich ideal, weil du dann im hohen Alter beispielsweise nicht mehr Schnee schaufeln musst und diese ganzen Mühen nicht haben. Also in gewissen Bereichen ist das Leben leichter auch in Las Vegas. Und deshalb sehr wohl auch abseits vom Strip eine Stadt, die auf jeden Fall am Wachsen ist. Es wird viel gebaut und kann auch irgendwie so ein bisschen ins Unermessliche wachsen, weil rundherum nur Wüste ist.
Ja. Ich finde das Gespräch mit dir wirklich super und eigentlich schade, dass wir schon zum Ende müssen. Und gegessen hast du noch gar nicht. Mir hätte es nicht geschadet, nicht zu essen. Ich habe fast zusammengegessen. Und du hast nichts angegriffen. Bitte iss einmal. Aber trotzdem zwei Fragen hätte ich noch. Nichts Dramatisches. Die eine ist, träumst du schon in Englisch? Also träumt man schon dann in der Sprache, in der man dann auch isst? Also in Amerika sprichst du wahrscheinlich ausnahmslos Englisch. amerikanisches Englisch.
Ja, ich hab,
träumt man Englisch?
Ich muss sagen, ich spreche 4 Sprachen, also 3 Sprachen fließend und eine so ganz bisschen.
Ja, was sind die anderen?
Dadurch, dass wir in Belgien aufgewachsen sind, Französisch noch. Ah, okay. Das heißt, wir sind 2-sprachig aufgewachsen, das ist Deutsch, Französisch, Englisch. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang einen Russischkurs gemacht an der Sprachuniversität in Wien.
Du bist ja wirklich ein Multitalent.
Eine Allrounderin. Die kommen alle vor.
Also, wirklich? Ja, du träumst doch auf Russisch?
Vereinzelt Worte. Also es kommen, wenn dann irgendwie durch die Show auch, haben wir ja total schön ganz viele Nationalitäten gehabt.
Ja.
Also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht Russisch sprechen, überhaupt nicht. Ich
und
kann ein paar Floskeln und ein paar Worte und in manchen Unterhaltungen weißt du dann ungefähr, worum es geht.
Ja.
Genau, das darauf
ist das Wichtige. Ich weiß es gar nicht.
Prost, also zum Wohle.
Ja, zum Wohle, genau. Ja.
Und das war dann auch dieses Schöne, wenn wir sind am Anfang der Show aus 20 Metern aus der Decke auf Zweigen heruntergefahren ins Wasser hinein. Und die Rigger, also alles, was zuständig ist für Seile und Anketten und herunterlassen, waren auch, ich glaube, 2-3 Russen dabei teilweise. Mhm. Und dann haben wir uns auch irgendwie
auch
ein bisschen russisch geplänkelt, beziehungsweise eine andere Schwimmerin ist Weißrussin, mit der ich mich sehr gut verstehe. Mhm. Da haben wir dann und wann auch so ein paar russische Wörter ausgetauscht. Und nachdem das dann präsent ist oder im Kopf auch war, ist das dann eben auch in den Träumen vorgekommen. Also jetzt nicht aus dem Nichts heraus. Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich sehr wenig in einer anderen Sprache geträumt. Mhm. Aber in der Zeit, wo dann auch viel in verschiedenen Sprachen gesprochen wurde und wir hatten auch 5 Französinnen bei uns, Synchronschwimmerinnen. Also ich habe ständig in 3 bis 4 verschiedenen Sprachen mich unterhalten, während ich in der Show war. Und dann ist das dementsprechend auch in der Traumwelt zugegangen.
Ja, das ist auch beruflich dann sehr vom Vorteil, wenn du so ein Sprachtalent hast, ja. In deinem Arbeitsumfeld war es ja international, also auf gar keinen Fall nur Amerikaner. Aber jetzt dennoch, du hast viele Amerikaner wahrscheinlich auch nebenher kennengelernt. Denen sagt man ja doch nach, dass sie relativ oberflächlich sind und alles ist amazing und so great und alles ist so super, super. Aber würdest du das auch bestätigen? Oder sind die Amerikaner gar nicht so oberflächlich? Gehen die doch auch in die Tiefe? Kann man mit denen auch gute Gespräche führen?
Ich glaube, das hängt wirklich an. Man muss immer eine Kultur gut kennen, damit man weiß, wie man manche Sachen zu interpretieren hat oder woher manche Sachen kommen. Das ist mit der russischen Kultur genauso wie beispielsweise mit der amerikanischen. Und ich habe das damals im Sport schon gemerkt. Ich hatte das Privileg, dass ich mal monatelang oder wochenlang in Russland auf Trainingslager war. Und das ist auch von der Strenge, da ist eher das Bestrafungssystem und Amerika hat vielleicht eher so das Belohnungssystem im Training. Und wir waren dann auch in Kanada und Amerika, um zu trainieren. Ich sage jetzt mal, wenn du Leute auf der Straße kennenlernst und am Land wird es sicherlich ein bisschen anders sein als drinnen in Wien, merkst du halt schon, dass du ganz anders in Amerika angesprochen wirst oder dass auch teilweise Floskeln sind, wenn jemand sagt, hey, how are you? Gell, der will gar nicht wissen, wie es dir geht,
sondern
das ist die Begrüßung dort.
Ja.
Und gleichzeitig auch im Supermarkt fragst du dich, und wie war dein Tag? Haben sie einen schönen Tag gehabt? So in die Richtung.
Aber man antwortet nicht, oder wie? Oder man sagt einfach kurz drauf irgendwas.
Meistens, weil du ja auch nur, du hast ja eine bestimmte Anzahl an Zeit, bis da dein Einkauf drüber gezogen wird. Und ich habe es dann schon bei mir oft einmal gemerkt, dass ich dann diejenige war, die gesagt hat, ja, danke schön, wie geht's Ihnen?
Das war ganz irritiert.
Ja, so ein bisschen,
was will
danke,
von mir?
Sehr gut. Aber auch jetzt nicht negativ aufgepasst.
Ja.
Oder auch, dass sie, wenn ihnen zum Beispiel mal was gefällt, also du gehst irgendwo rum und dann spricht dich wer an und sagt, geht einfach auf der Straße an dir vorbei und sagt, boah, cooles Kleid.
Echt?
Und wenn das denen auch einfach gefällt, dann sagen die das da raus, was ja.
Das hat man vielleicht in Wien
nicht. Genau, das wird
in Wien hast du böse Blicke. Aber keine, also vielleicht nette auch, aber eher böse Blicke und so.
Genau, gibt es halt sowieso. Und da finde ich, von mir aus mag es in einer gewissen Form als oberflächlich abgestempelt werden. Wenn da jemand irgendwie sagt, okay, du hast ein schönes Kleid, aber dann gehst du weiter und dann interessiert sich der auch nicht mehr für dich.
Ja.
Aber irgendwo auch dieses Komplimente machen, wenn sie es auch so meinen. Und klar, es ist dann für uns Europäer und so ist es.
Ungewohnt.
Wir waren gerade die Synchronschwimmgruppe in Loret, war sehr europalastig. Uns ist das auch allen gleich gegangen und wir haben auch öfter mal darüber geredet, dass wir das irgendwie so komisch finden, wenn dich jemand total mit Komplimenten zuschüttet und sich aber dann im nächsten Moment auch wieder umdreht und weiter sein Leben lebt. Ja. Sind wir jetzt Freunde oder sind wir nicht Freunde?
Unsere Europäerinnen würden schon glauben, ne, der will mich jetzt heiraten. Der denkt schon an Familie und so.
Aber ja, da auch zwischen den Frauen jetzt, gar, nicht, gar nicht so in der Hinsicht. Okay, ja. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie ein Amerikaner aber auch lebt, dass sie halt so eigenständig sind, versteht man das dann vielleicht ein bisschen besser, weil du eben jetzt von der sozialen Absicherung oder vom beruflichen, gell, wir haben, die haben ja nicht so ein soziales Auffangnetz wie wir, sondern du musst dich halt ständig auch um dich selber kümmern. Ja. Gell, das heißt, es ist dann irgendwo normal, dass du sagst, okay, du hast dieses Zwischenmenschliche und du diese Interaktionen und dieses Soziale, aber machst dann auch wieder dein eigenes Ding, gell, weil so musst du es machen, um in diesem System zu überleben.
Ja, klar.
Zum einen. Und zum anderen auch, viele von den Amerikanern, die dort in der Show waren, kommen aus ganz anderen Bundesstaaten. Und ich glaube, für die gehört es zum Leben, auch mit dem Aufwachsen dazu, dass du vielleicht, du machst ein College oder nach der Schule findest du einen Job, der in einem komplett anderen Bundesstaat ist. Und jeder, die sind halt auch wie die Zugvögel, ständig irgendwo anders. Und dementsprechend hast du im Laufe des Lebens auch sehr viele Bekanntschaften, Leute, die du dann kennst, und dann geht es auch wieder ins Nächste, gell? Und so lässt sich vielleicht auch darauf schließen, warum sie sich schnell öffnen können für manche Menschen, aber dann auch wieder weiter was anderes machen, weil sie wieder ganz anders sind. Das ist, wie gesagt, für uns Europäer oberflächlich in einer gewissen Weise.
Ungewohnt, ja, auf jeden Fall.
Genau, aber wenn man dann, wie gesagt, die Kultur versteht, kann man nachvollziehen, woher diese Dinge kommen.
Und es auch positiv nutzen dann wahrscheinlich.
Oder auch verstehen, warum sie so sind, dass sie das jetzt nicht nur als oberflächlich meinen, sondern warum, dass es ein Lebensstil ist, der mit der Kultur kommt.
Auf jeden Fall, ja, sehr spannend. Jetzt verrat uns aber noch zum Schluss so einen, was habt ihr so, wie nennt man einen, jetzt fehlt mir das
die
Wort.
Tricks and Games, die wir in der Show gespielt haben.
Ja, dass nur ihr gewusst habt, irgendwie so einen Streich, den ihr gespielt habt euch gegenseitig. War da mal eine Geschichte dabei, die ein bisschen eine, die auch so ein bisschen am Rande war, wo die Sorge war, dass du doch irgendwer was mitbekommen hat. Ja, erzähl mal eine noch zum Abschluss, bitte.
Vielleicht bringe ich es auf kurze zwei lustige. Es gibt eben ganz viele verschiedene Charaktere und wie erwähnt, kommen wir auf Zweigen runter, aus 20 Meter Höhe, und der Zweig geht dann bis unter Wasser. Und da schwimmen wir dann weg, beziehungsweise warten wir unter Wasser an einem Sauerstoffschlauch, bis wir dann wieder hochkommen. Und da gibt es auch einen Charakter, das ist der Collector. Und der ist so ein bisschen wie so der erste Höhlenmensch. Den Burschen hat das immer wahnsinnig getaugt, weil die können halt wirklich auf sich primitiv verhalten. Ja. Und das ist lustig. Das ist sehr, sehr dümmlich und total witzig. Und wir kommen auf den Zweigen ganz nah am Rand von der Bühne herunter, wo sie dann auch teilweise stehen. Und da gibt's, du weißt auch, bei welchen Zweigen wer dann wo steht. Und wir sind eher so diese Waldfeen, die irgendwie gerade neu die Welt entdecken, wie sie da runterkommen aus der Bühne. Und dann steht da zum Beispiel einer. Und es geht sich aus, dass man sich da kurz an der Hand berührt. Also so wie so ein Hallo sagen oder sich da die Hände sich streichen. Und ich habe es dann auch wahnsinnig lustig gefunden. weil das auch jeden Abend eine andere Besetzung ist, war einmal der Fall. Also das war ein Pole, wo man am Anfang, der will halt irgendwie deine Hand nehmen, und am Anfang ziehst du das halt bei der ersten Show, also ist auch vorbereitet, ziehst du das halt noch so weg, weil du dann irgendwo weißt, okay, in der zweiten Show wird das dann wieder versuchen.
Ja.
Und dann in der zweiten Show habe ich es aber so gemacht, dass ich die Hand nicht weggezogen habe, sondern seine ganz fest gehalten habe, wie ich dann halt weiter runter und runter gehe, und um ihn da quasi dann auch unter Wasser zu ziehen, dass er von der Bühne fällt. Das sind so kleine Streiche. Er hat dann aber auch anzogen, und ich habe mich dann halten müssen, dass ich nicht wieder hochkomme von der Wasseroberfläche. Solche Sachen haufenweise. Die Akrobaten, die sich gegenseitig, wenn sie ernst bleiben müssen, zum Lachen bringen. Oder auch, da ist dann ein Baum, der aus dem Wasser kommt und sich dreht, und da sind auch zwei Akrobaten in der Mitte, die diese Luftschläuche dann auch verstecken in der Basis von dem. Und wir kommen hin, und der ist halt auch genau, du machst eine Handbewegung und es ist ein Kreis, das heißt, das Publikum sieht von außen nicht rein, und dann streichst du ihm übers Gesicht oder zwickst ihn in die Nase, solche Sachen. Und das Problem war dann, wir drehen uns dann um und schwimmen wieder weg.
Und er ist irritiert.
Und stehen halt ungefähr bis Oberschenkel hoch im Wasser. Oder nein, fast Hüft hoch, gell? Und er ist dann da, und nachdem ich mich dann umdrehe, hat er freies Spiel gehabt, gell? Und hat mich entweder teilweise festgehalten.
Ach so.
Das wie gesagt, sieht unter Wasser keiner, dass ich dann, wenn er dann so ganz spät loslassen hat, ich halt mega schwimmen habe müssen, damit ich noch auf meinen Platz kommen konnte. Und du lässt halt Oberwasser nichts anmerken, aber unter Wasser geht es dem ein bisschen zu. Einmal haben wir es, glaube ich, übertrieben, weil da hat er mich dann zu früh runtergestoßen. Da war ich dann plötzlich kurz weg, was dann schon wiederum grenzwertig ist, weil bei einem Spaß und Spiel soll es ja nicht das gesamte artistische Bild von der Show beeinflussen. Da haben wir dann eh beide geschluckt und gehofft, dass das jetzt keiner von den Trainern gesehen hat. Beim Publikum, unter Anführungszeichen, ist es jetzt einmal wurscht, weil diese Show so reichhaltig ist. Da hast tausende Sinneseindrücke auf einmal. Also da geht es über dir geht's zu, da kommen da welche runter. Dann hast du hinter dir, kommt jemand gerade auf die Bühne, vor dir passiert was, in der Mitte von der Luft passiert was. Also das ist da geht es ab und da als Zuschauer siehst du das jetzt wirklich nicht, aber wir haben schon gewusst, also es gibt ein gesundes Maß an Spielerei und haben das sicherlich auch ausgereizt.
Das gehört dazu scheinbar,
Voll.
Wie lange kannst du die Luft anhalten im Wasser? Was ist dein Rekord?
Also jetzt bin ich schon ewig nicht schwimmen gewesen, das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Wir sind immer wieder gefragt worden, damals die Livia und ich, meine Duettpartnerin von 2012 und
von den Olympischen Spielen.
Bei uns geht es ja nicht darum, dass du lange die Luft anhältst und wie beim Apnoe dann einfach nichts machst, sondern je nachdem, welche Kür du hast, hast du einen immensen Sauerstoffverbrauch in der Muskulatur. Das heißt, die Zeiten lassen sich schwierig messen oder spielt in dem nicht so eine Rolle. Wir haben es dann, weil wir eben im Anlauf für die Olympischen Spiele mit dem Medieninteresse ständig gefragt worden sind, haben wir dann mal entschieden, okay, weißt du was, am Ende vom Training haben wir gesagt, wir wären fertig. Warte, das könnten wir noch kurz machen. 1, 2, 3. Und wir sind ungefähr auf 3 Minuten gekommen. Also es wäre sicherlich auch mehr möglich, weil wir waren noch müde schon, aufgewärmt oder haben jetzt nur gesagt, okay, schauen wir mal. Also so in gutem Zustand über 3 Minuten im Trainierten.
Aber ist schon lang, genau. Ja, liebe Nadine, es war sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern und diese Eindrücke zu gewinnen. Du hast das sehr schön auch beschrieben alles. Also ich war da total in deiner Show jetzt drinnen, so ein bisschen. Und ich hoffe für dich sehr, dass das doch irgendwie weitergeht.
Danke.
Und ich hoffe auch, du kommst gut wieder nach Hause. Ja, jetzt geht dann bald schon wieder dein Rückflug los. Ja. Schön, dass du es aber geschafft hast, vorbeizukommen. Wir bleiben in Verbindung und ich wünsche dir das Beste. Und jetzt wünsche ich dir noch einen Appetit, weil jetzt musst du noch was essen.
Und weil du sagst, du hast das selber bildlich so gehabt für alle neugierigen Zuschauer, kann ich noch sagen, ich habe eh auf meinem Instagram-Account noch einen ganzen Tab mit Videos von der Show, also da gibt es einen kleinen Abschnitt My Job, weil da kann man auch sehen, diesen High-Diver, der angesprochen ist, oder der Baum, der sich dreht. Also das sind zum Glück noch ein paar Videos
erhalten, ist gut, dass davon, du das sagst,
wie das aus der Publikumperspektive ausschaut.
Einfach deinen Namen auf Instagram, Nadine Brandl.
Genau.
Einfach nur eingeben, dann findet man dich. Auf Facebook findet man dich. Du hast auch eine Internetseite, habe ich gesehen. Genau, also man findet dich, wenn man will, überall.
Genau, ja, richtig.
Und nur halt nicht in Österreich.
Nur halt derzeit. Aber wie gesagt, diese Sachen stehen gerade in den Sternen, wann das wieder dauerhaft sein wird.
Aber ich bin davon überzeugt, dass man noch vieles von dir hören wird, sehen wird oder dass man bei dir mal eine Yogastunde machen wird.
Sehr gerne. Wir haben eh angedacht für deine lieben Zuhörer.
Das wird noch
eine
folgen.
Eigene Yoga.
Dafür wird noch nicht zu viel verraten, aber es wird noch was folgen.
Ich würde euch raten, meldet euch für den Newsletter von der Christina an.
Oh, wie nett. Das war nicht abgemacht. Wie cool.
Wer weiß, was da noch kommt.
Super, danke. Also dann lass es dir gut schmecken, gell?
Danke.